Hallo und herzlich willkommen bei Entdecke Radio, die Interessengemeinschaft für besondere Menschen und Unternehmen. Wir sind heute live auf okitalk.com und die Zusammenfassung wird bei Tide 960 gesendet. Mein Name ist Marion Schumann. Mit mir im Studio sind heute Bernhard Wenzel, der Produzent von Radio Money Talk.
Hallo zusammen.
Und Sophia Elmlinger, Inhaberin und Gründerin von Imico, Iss mich Kosmetik.
Guten Abend, liebes Hamburg.
Das Thema der heutigen Sendung ist bio-vegane Naturkosmetik aus essbaren regionalen Rohstoffen. Vorher aber wie immer möchte ich noch etwas über Entdecke sagen und über inhabergeführte Läden im Bereich Bio-Einzelhandel. Dabei geht es auch wieder um die Marktmacht der großen Firmen und Konzerne. In den 80er Jahren starben 400.000 Einzelhändler, deren Geschäft von 6 Großhandelsketten übernommen wurde. Bunte Produkte mit Inhaltsstoffen, die man nicht kennt, füllen seitdem die Regale. 10 Jahre später, 1990, hat in meiner Gegend ein Hofladen eröffnet, winzig klein. Stück für Stück hat er sich in der Bio-Nische vorwärts gearbeitet. Heute, 26 Jahre später, arbeiten dort 150 Menschen. Das ist nur ein Beispiel von vielen Geschichten, die ähnlich sind. Möglich wurde diese Bewegung durch die Nachfrage der Kunden. Sicherlich auch verstärkt durch Lebensmittelskandale, schädliche Verpackungen und auch Inhaltsstoffe. Die Kunden, kleine Läden und Hersteller, haben sich bewusst entschieden, etwas für Natur und Umwelt zu tun. Bei den Konzernen wurde die Bewegung erst zur Kenntnis genommen, als der Markt schon eine Größe erreicht hatte, die dann interessant war für eine Übernahme. Jetzt ist Bio überall zu haben. Hausmarken der großen Konzerne gaukeln den Kunden vor, Bio kann es in gleicher Qualität auch zum halben Preis geben. Durch geschicktes Marketing wird impliziert, dass die Kleinen ja nur reich werden wollen und die Konzerne mal wieder die Retter der Nation sind, wie in den 80er Jahren schon mal vorgekommen. Mal wieder werden Serien von Siegeln kreiert und die Produkte damit beklebt. Wenn man sich allerdings nur das EU-Bio-Siegel ansieht, ist es das Schwächste, weil noch ca. 49 Zusatzstoffe erlaubt sind. Doppelt so viele wie zum Beispiel bei Demeter oder bei Bioland. Erst kürzlich entdeckten die Konzerne ihre Liebe zu Lebensmitteln, nachdem die Kunden ihr Interesse verlagerten und Absätze sich zugunsten von Bioprodukten verschoben. Man hat festgestellt, dass es auch im Biomarkt viel Geld zu verdienen gibt. Groß angelegte Imagekampagnen machen jetzt den Unterschied. Vorher standen Natur und Umwelt nicht auf der Konzernagenda, Hauptsache der Gewinn stimmt. Den Fachhändlern, die sich mühevoll nach vorn gearbeitet haben, wird mal wieder die Grundlage entzogen. Dazu hat Bernhard ein paar Zahlen.
Von 2003 auf 2014 ist der Fachhandel, der nicht in Filialen organisiert ist, von 26% Marktanteil auf 18,5% gesunken. Alleine 10.000 Textilfachhändler haben in diesem Zeitraum aufgegeben. Jeden Tag schließt ein inhabergeführter Bäcker. Das schreibt die Zeitung Biohandel.
In der letzten Sendung hatte ich über Einkaufszentren gesprochen, in denen es nur noch Ketten gibt und keine unabhängigen inhabergeführten Läden mehr. Die Frage ist immer, was können wir tun? Dazu ein Vorschlag. Wir verändern unser Einkaufsverhalten und suchen die Unternehmen, die es gut mit Mensch, Umwelt und Natur meinen. Es reicht nicht mehr, irgendwo ein Produkt zu kaufen, möglichst billig, sondern wir müssen uns wieder für die Unternehmen und wirklich echten Unternehmer interessieren und deren Motivation kennen. Nur wenn wir wissen, wie etwas hergestellt wird, hat ein Kunde die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, die sich positiv und nachhaltig auf die Gesellschaft und Umwelt auswirkt. Deshalb stellen wir heute auch wieder eins dieser kleinen, besonderen Unternehmen vor. Heute im Studio bei mir ist die Heilpraktikerin und Detox-Expertin Sophia Elmlinger. Sophia ist im Schwarzwald geboren und sie stellt dort genau diese Pflegeprodukte und Kosmetik her, die bio-vegan sind, regional und die man essen kann. In dem heutigen Interview sprechen wir erstmal über Sophia, über ihre Geschichte und wer sie inspiriert hat. Und dann im zweiten Teil kommen wir dann natürlich auch zu ihrer Kosmetik, die sie herstellt selbst. Sophia.
Ja, Marion.
Herzlich willkommen.
Hallo, guten Abend.
Du warst nicht immer naturkundlich und alternativ unterwegs, sondern deine Karriere hat eher klassisch angefangen. Erzähl doch mal, was alles vorher so passiert ist.
Bevor ich Heilpraktikerin wurde, war ich natürlich auch Kind und Jugendliche. Da war das Thema Natur und Naturheilkunde nah am Puls der Natur sein noch nicht so relevant oder so präsent wie heute. Ich war auf einem mathematischen Gymnasium, was ganz, ganz schrecklich für mich war, weil ich überhaupt kein mathematisches Wesen bin, sondern eher kreativ und menschbezogen. Also ich habe dann eine Krankenschwester-Ausbildung gemacht und nach der Ausbildung einige Jahre in der Dialyse gearbeitet an der Uniklinik in Freiburg. Das war auch so eine ganz gute Zeit, aber ich habe in mir schon gemerkt, dass ich eine Alternative brauche. Also ich wollte nicht alt werden in der klassischen schulmedizinischen Karrierebahn. Einfach auch deswegen, weil es für Krankenschwestern ganz ehrlich keine guten Optionen gibt. Also entweder du wirst Leitung, kriegst es von oben drauf und von unten, oder du bleibst Krankenschwester, dann kriegst du kein Geld und kriegst es auch wieder von allen Seiten drauf. Und Zeit für die wahre Pflege des Menschen und sich Zeit zu nehmen, mit jemandem wirklich in Beziehung zu treten und sich um einen Mensch wirklich um sein Wohl zu kümmern, die gibt's nicht mehr, weil wir ja Qualitätsmanagement haben. Das bedeutet, es muss alles dokumentiert werden und auch das frisst wieder viel Zeit. Und so bleibt für die Mensch-Mensch-Beziehung überhaupt kein Platz mehr. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, ein Studium für Naturheilkunde zu machen. Das habe ich schon während der Dialysezeit gestartet und nach 3 Jahren direkt eine Stelle bekommen bei einem Heilpraktiker, bei dem ich dann sozusagen erst ein Praktikum gemacht habe, der mich dann auch Vollzeit übernommen hat für ein Jahr. Und nach diesem Jahr habe ich dann direkt meine eigene Praxis eröffnet.
Also du hast im Grunde genommen nach deiner Krankenschwesterkarriere tatsächlich nochmal von vorne angefangen.
Ja, beziehungsweise ich habe es eingebaut, weil ich dachte, ich bin ein fauler Hund. Ich mache das jetzt gleich, weil ich musste ja schon so viel lernen auf die Prüfungen. Also die Prüfungen als Krankenschwester an der Uniklinik sind kein Zuckerschlecken. Und man glaubt immer, dass die meisten Krankenschwestern Kaffee trinken und irgendwie ein bisschen Taschentücher verteilen. Aber es ist einfach ein ganz knallharter medizinischer Job mit viel Verantwortung. Und dann dachte ich, ich habe Krankheitslehre gelernt, ich habe Biologie gelernt, ich habe so viel gelernt. Dachte ich, wenn ich das jetzt gleich schon ins Studium einbaue, dann brauche ich nicht in 15 Jahren alles nochmal von vorne lernen.
Hat dir denn die klassische Ausbildung auch wirklich für die Naturheilkunde geholfen? Ist es wichtig, dass man so eine klassische Ausbildung vorher macht?
Ich denke, im Grunde gibt es ein gutes Verständnis für den Organismus und den Körper. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt damit, weil ich natürlich auch Kollegen hatten, die auf dem zweiten Berufsweg, sage ich mal, frustriert von ihrem Job mit 50 den Heilpraktiker gestartet haben. Die hatten natürlich von Blutzusammensetzungen und Blutwerten und verschiedenen Krankheiten nicht so viel Ahnung. Die mussten quasi einfach bei Null starten, wo ich einfach schon auch das praktische Wissen durch die jahrelange Arbeit im Krankenhaus hatte.
Mhm. Wie macht man das? Wie macht man dann seine eigene Praxis auf? Kanntest du genügend Leute, die dir dann gefolgt sind? Macht man Werbung? Wie macht man so eine Praxis auf?
Ich war dann eben knapp 24. Ich habe erst mal gefragt, ob ich schon eine Praxis aufmachen darf, weil das darf man gar nicht, wenn man 24 ist. Und dann habe ich eine Zulassung bekommen, wo sie gesagt haben, ja, bis ich dann quasi alles aufhab, werde ich ja dann schon 25. Und das habe ich durchgesetzt. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich bin mehr oder weniger einfach meinem Ruf gefolgt und habe gedacht, gut, was braucht ein Heilpraktiker? Er braucht einen Raum zum Arbeiten. Also habe ich nach einem Praxisraum gesucht. Also ich bin ganz praktisch vorgegangen. Das Schöne war, dass mir das Schicksal immer wunderbare Bälle zugespielt hat, weil nämlich gerade ein Praxisraum in einer tollen Arztpraxis zu vermieten war. Und die Frau Dr. Dicht, eine ganz liebe Freundin auch von mir, jetzt inzwischen geworden, die hat mich dann aufgenommen in ihrer wunderschönen Praxis. Und damit hatte ich dann immer das Gefühl von, ja, wenn ich jetzt den vollen Bock baue, dann kann ich laut rufen und dann kommt die Frau Dr. Dicht und kann mir helfen.
Und Frau Dr. Dicht, war das auch eine Heilpraktikerin?
Die war Ärztin für Onkologie.
Und die hat dir dann den Raum zur Verfügung gestellt und dann hat sich alles entwickelt.
Ja, genau. So habe ich quasi gestartet in einem 20 Quadratmeter Raum in einer Arztpraxis.
Du hattest ja deine abgeschlossene Ausbildung. Ging es dann noch weiter mit weiteren Ausbildungen?
Also erstmal muss man dazu sagen, dass man als Heilpraktiker eine Verpflichtung hat, sich fortzubilden. Also man hat eine Fortbildungspflicht. Man muss alle 2 Jahre mindestens eine Fortbildung vorweisen. Das bedeutet, jeder Heilpraktiker eigentlich wäre immer auf dem Laufenden, was gerade auch in der Naturheilkunde gelehrt oder wird, weil man diese Fortbildungspflicht hat. Und da ich sozusagen ein absolut wissensgieriges Wesen bin, habe ich gefühlte 3 Ausbildungen pro Jahr gemacht und hatte dann mit 27, hätte ich glaube ich schon meinen Raum tapezieren können mit Ausbildung.
Ist das denn nur in der Naturheilkunde so oder müssen das die klassischen Mediziner auch?
Also ich würde davon ausgehen, dass die klassischen Mediziner auch ob sie eine Fortbildungspflicht haben, weiß ich nicht. Aber an den Krankenhäusern gibt's ja immer irgendwelche Fortbildungen.
Und wann in deiner Karriere bist du dann zur Detox-Expertin geworden?
Das war dann nach den ersten 2-3 Jahren meiner Arbeit, als ich irgendwann immer mehr gemerkt habe, ich gebe den Leuten Substanzen, ich racker mir, ich habe mich abgerackert und habe das Gefühl, ich komme nicht wirklich vorwärts mit den Leuten. Ich war gut und die Rückenbeschwerden waren weg, aber nach spätestens 3 Monaten kamen sie wieder und dann nach 6 Monaten kamen sie dann irgendwann auch wieder und ich hatte das Gefühl, es ist so täglich grüßt das Murmeltier. Und irgendwann dachte ich, ich muss mal an meinen Konzepten arbeiten und hatte dann schon eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht, weil ich irgendwann gecheckt habe, ja, viele Lasten liegen ja auf der Seele. Dann habe ich auch spirituelle Ausbildungen gemacht, weil ich dachte, okay, da gibt's was zwischen Raum und Zeit. Vielleicht kann man diese Techniken einfach auch mit einbeziehen. Auf jeden Fall bin ich dann auf interessante Lektüre gestoßen, die ja eigentlich der Medizin vorenthalten bleibt. Das sind so die Randwissenschaftler, die im Graben der Dunkelheit in die Versenkung verschwinden. Der Dr. Warburg zum Beispiel, dieser großartige Mann, der sogar den Nobelpreis bekommen hat für seine Entdeckung, dass die Zelle zum Beispiel bei zu wenig Sauerstoffzufuhr anfängt, sauer zu werden. Und dass ja im Grunde die Übersäuerung die Grundlage einer jeglichen Krankheit bedeutet. Und er hatte dann Methoden erfunden, wie man Sauerstoff in die Zelle bekommt und auf einmal war er weg. Und auf einmal liest man nirgends mehr von dem Dr. Warburg.
Seinen Nobelpreis durfte er aber behalten.
Ich gehe davon aus, der ist mit in der Versenkung verschwunden, der Nobelpreis.
Also Dr. Warburg hat gelebt von 1883 bis 1970 und er war Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts, jetzt das Max-Planck-Institut für Zellphysiologie in Berlin. Und ja, was Sophia schon sagt, er ist der Meinung gewesen, dass die Hauptursache für Krebs eine Übersäuerung ist des menschlichen Körpers. Wie hat dich denn das genau beeinflusst? Welche Erkenntnisse von dem Dr. Heinrich Warburg hast du mit übernommen? Was war für dich da am wichtigsten?
Ich glaube, bevor ich nur auf den Dr. Warburg eingehe, muss ich sagen, es war dann die Kombination auch von anderen Wissenschaftlern. Also das selber hat erstmal nur, ja, Übersäuerung kennt man, deswegen macht man ja Basenfasten und so. Aber ich muss da noch auf 2 Wissenschaftler zu sprechen kommen, die Dr. Hulda Clark, die ja auch in dem Bereich Krebs und Tumorentwicklung ihr Leben lang geforscht hat und festgestellt hat, dass die Zelle eigentlich verseucht ist mit Toxinen, also mit Giften, aus Haarfärbemitteln, aus der Kosmetik, aus Rückständen, dann auch Parasiten, Viren, Bakterien enthält. Und dadurch kann der Körper irgendwann die Zelle, die Mitochondrie, also das Kraftwerk der Zelle, kann das nicht mehr optimal arbeiten. Und es kommt ja auch nicht mehr genügend Sauerstoff in diese Zelle rein. Und dann fängt sie an, wie so ein See zu kippen. Und dann bekommt es einen anaeroben Kreislauf. Das bedeutet, die Zelle versucht dann aus dem Zucker Sauerstoff zu gewinnen. Und wenn sie aber versucht, aus Zucker Sauerstoff zu gewinnen, dann passiert eines, es explodiert. Die Zelle bekommt ein Wucher, fängt an zu wuchern. Und die hat eben festgestellt, dass quasi, wenn der Zelle Sauerstoff entzogen wird, dass da Ansammlungen auch noch in der Zelle drin sind, also Gifte, auch aus Böden, aus Wandmalfarben, Asbest, PCB, die alle sich in der Zelle des Körpers sammeln und dieser Dreck sozusagen wird nachher der Tumor. Und Nummer 3, der Professor Popp, der ja dann jetzt ganz neu eigentlich die letzten Jahre sehr stark ins Licht gerückt ist, weil er ja wiederum sagt, dass wir eigentlich Licht brauchen in der Zelle, Photonen. Wir sind quasi keine Kalorienfresser, sondern wir sind Lichtesser. Die Zelle braucht Licht und Sauerstoff zum Überleben und alles andere, da kann man dann drüber streiten. Und diese Dreierkombi hat mich quasi beeinflusst, dass ich irgendwann festgestellt habe, ich kann nicht immer noch mehr Substanzen in den Körper kippen, wenn die Zelle an sich gesättigt ist, ob jetzt mit Müll oder gut, die kann die Sachen nicht mehr aufnehmen. Das heißt, ich kann zwar Magnesium schlucken und es dann im Blut nachweisen, aber meine Zelle kann nebendran verhungern.
Okay, und eine Detox-Kur, eine Detox-Behandlung, die entgiftet den Körper so weit, dass die Zellen wieder aufnehmen können oder der Körper wieder aufnehmen kann, was er braucht.
Ja, genau. So sollte es sein im besten Fall, weil die Dr. Hulda Clark hat eben ihrem Leben damit entwickelt, zu versuchen, welche Substanzen muss ich einnehmen, um bestimmte Stoffe aus dem Körper auszuleiten. Bei Aluminium oder Schwermetallen generell, Blei, die ja hochtoxisch sind und das Gehirn schädigen und die Blutschranke öffnen zwischen also die Liquorschranke fürs Gehirn nach oben, die kann man zum Beispiel ausleiten, entweder mit DMSO, also diese klassischen, auch schulmedizinischen anerkannten Ausleitungsmitteln, aber auch mit Chlorella-Alge, Koriander, Bärlauch. Dann kommt immer hinzu Dr. Clarks große These, dass Parasiten da auch eine wichtige Rolle spielen, der dann zum Beispiel die Walnussschalentinktur, um Parasiten zu töten. Und sie hat auch immer gesagt, die Leber, die Niere und der Darm, diese Trias an unseren Entgiftungsorganen, die müssen total sauber sein. Und wenn die gestärkt sind und sauber, dann kann der Körper sich entgiften und die Toxine aus der Zelle können verarbeitet und ausgeschieden werden. Weil, noch ganz kurz als Verständnis, die Schwermetalle wie Aluminium sind fettbindende Gifte, sind lipophile Gifte, das bedeutet, die werden vom Körper nicht ausgeschieden, die werden dann mit Fettbausteinen immer wieder in den Körper zurückresorbiert. Und dadurch gibt es zwar Bestimmungen, auch in der Kosmetik, so und so viel Aluminium darf zum Beispiel ins Deo. Und diese Menge an sich wäre ja auch nicht schädlich, aber wenn man davon ausgeht, dass sich das dann über 20 oder 30 Jahre im Körper ansammelt, dann wird es tatsächlich zu einem großen Problem.
Und wie stelle ich mir das vor, so eine Detox-Behandlung? Nimmt man da Tabletten oder trinkt was oder keine Ahnung, was passiert da?
Also da muss ich ein bisschen weiter auch ausholen, weil einfach nur ein paar Tabletten schlucken wäre zu einfach, wäre aber die tollste Variante natürlich, man schluckt was und es ist gut. So funktioniert's leider nicht. Die Illusion muss ich leider nehmen.
Das ist das Typische bei den Heilpraktikern.
Ja, wie immer halt. Ja. Also ganz wichtig ist natürlich, dass man darauf achtet, keine weiteren Toxine zuzuführen. Also dass man bestimmte Nahrungsmittel einfach auch meidet, vielleicht auch Dosengetränke, also aluminiumhaltige Sachen, Alufolie oder je nachdem, mit was man verseucht ist, dass man erstmal sich beschäftigt, was verwende ich hier eigentlich jeden Tag? Trinke ich Wasser aus Plastikflaschen mit Weichmacher, wo ich ständig meine Hormone durcheinander bringe? Oder habe ich PCB-Böden, die ausdünsten und mein System schädigen oder Stoffwechselkrankheiten machen? Aber jetzt bleibe ich mal bei den Schwermetallen, damit wir ein Beispiel haben. Das heißt, ich beginne die Organe zu stärken, die Leber, die Niere und den Darm, weil sonst die Gefahr ist, dass der Körper zu schwach wird und dann stauen sich die Gifte im Blut zurück und dann kann es einem richtig schlecht gehen. Das bedeutet, ich fange an, den Körper in eine basische Lage zu bringen. Das heißt, mindestens 2 Wochen basische Ernährung, auch ein Basenmittel nehmen oder ein Basenbad und Mariendistel, Ackerschachtelhalm, bestimmte Kräutersubstanzen zu sich zu nehmen, die erstmal die Stabilität des Organismus sichern. Und dann, wenn es gut und klassisch läuft, dann fange ich immer an mit Chlorella-Alge. Als allererstes, das erstmal die Toxine einfach nur im Blut bindet, die einfachen. Und dann nach einem längeren Zeitraum kann man dann mit Bärlauch einsteigen, bleibt aber bei dem Chlorella sozusagen. Und das Bärlauch zieht dann die Gifte aus der Zelle. Und dann kommen immer so Schwämmen. Das heißt, kann sein, man kriegt Fieberschübe. Die Lymphe schwillt auf einmal an. Und dann nehme ich eben, vielleicht, das kann man dann austesten, kinesiologisch zum Beispiel, nehme ich dann nochmal 3 Wochen Bärlauch oder ein halbes Jahr. Das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem wie tief das im System sitzt. Und dann kann ich das Koriander dazu nehmen. Und Koriander bindet die Schwermetalle aus dem Gehirn. Sozusagen Alzheimer, Demenz sind keine natürlichen Krankheiten, wie wir alle immer glauben. Es sind Ablagerungen von Eiweißen aus dem Fleischkonsum und es sind auch Ablagerungen von Aluminium, die einfach durch die Liquorhirnschranke nach oben wandern. Und es ist kein einfacher Akt, anstrengend für die Leute. Mhm. Aber ich glaube, einfach total wichtig, wenn man nicht irgendwann mit schweren Stoffwechselkrankheiten irgendwie rumlaufen will, ist gut, sich um seinen Körper zu sorgen und sich um ihn zu kümmern. Was ich allerdings auch schon festgestellt habe, dass der Geist auch mitgehen muss. Das heißt, auch diese ganzen Toxine und diese ganzen Schwermetalle, die in meinem System sich ablagern oder auch Übersäuerung, sind auch an Emotionen gebunden. Das heißt, habe ich bestimmte Blockaden in mir nicht gelöst? Also bin ich sauer, bin ich jeden Morgen sauer auf meinen Chef und gehe jeden Morgen sauer zur Arbeit, dann nutzt mir ein Basenmittel nichts.
Okay.
Also ich muss quasi mich von dieser Jobsituation lösen oder eine Therapie machen, dass ich ruhig bleibe und werde. Sonst übersäuere ich mich ja sofort schon mit dem Gedanken, ich muss zur Arbeit. Und dann kann ich auch nicht mit Medizin gegenwirken.
Also ich verstehe das so, dass die Medizin und die Heilpraktiken unterstützen, und dass man mit Detox den Körper gut entgiften kann. Aber wenn man jedes Mal wieder irgendwas dazufügt oder mental nicht ausgeglichen ist und seine Probleme nicht beseitigt, dann hat man auch langfristig es schwer, tatsächlich Erfolg zu haben.
Ja, ich selber gehe von dem Grundmodell aus, dass wir Körper, Geist, Seele sind. Also dass wir uns nicht splitten können. Ich behandle nur den Körper, der nächste nur die Seele, der dritte irgendwie die Psyche. Und dann wird es auseinandergestückelt, sondern dass es ein System ist und es wie in Wechselwirkung steht zueinander. Das heißt, ich habe eine seelische Komponente oder ein psychisches Problem und das, wenn das lang genug besteht, dann kriege ich irgendwann Nackenverspannungen. Dann gehen die auf den Körper und dann kann ich zwar den Körper massieren, aber ich kriege ja dieses Problem nicht gelöst. Und dass man diese Trias einfach wieder zusammenbringt und es im Gesamten bewältigt.
Jetzt habe ich auch verstanden, warum man für sowas tatsächlich eine Detox-Expertin braucht, weil das ganze Thema ist schon sehr vielschichtig und ich glaube, sie hat mindestens 20 oder 25 unterschiedliche Mittel genannt, die man dabei einsetzen kann. Viele von denen kenne ich aus der Küche, weil die landen in meinem Essen. Bin also sehr froh, dass man ja mit so althergebrachten Sachen schon eine ganze Menge machen kann. Jetzt ist es aber so, dass Sophia natürlich Heilpraktikerin und Detox-Expertin ist, aber sie sich auf die Naturkosmetik gestürzt hat nach ihrer Laufbahn. Bevor wir umschwenken auf deine tatsächlichen Produkte und von den Sachen mehr hören, würde ich noch gerne wissen, deine Eltern, die waren klassische Schulmediziner.
Ja.
Wie sind denn die zwei mit dem Wandel umgegangen?
Also meine Mutter kommt aus einem kleinen griechischen Dorf, also die war Griechin und also war deswegen, weil sie verstorben ist vor einem Jahr. Und ich meine, in diesen alten griechischen Dörfern hat man schon sehr viel naturheilkundlich gearbeitet, einfach weil es ja keine anderen Möglichkeiten gab. Das heißt, meine Mutter hat eigentlich von Natur aus sehr viel mit Natur gemacht, also im privaten Bereich. Kennengelernt haben sich meine Eltern aber tatsächlich in dem rein schulmedizinischen Sektor, weil meine Mutter Medizin studiert hat und mein Vater war damals schon Oberarzt in der Dialyse und dann haben sie sich kennengelernt und verliebt und wie das so seine Wege bahnt, sind sie dann auch zusammengekommen und waren eigentlich auch schon ein spannendes Paar, weil meine Mutter im Herzen schon auch der Naturheilkunde sehr zugewandt war. Und deswegen, ich kann nicht sagen, es war ein großes Problem. Ich würde sagen, mein Vater war eher das Problem insofern, dass er wirklich ganz klassisch, also ich meine, jemand, der eine Klinik leitet und irgendwie 15 Ärzte unter sich hat, der kann natürlich nicht sagen, ja, die Psyche ist jetzt schuld an meinem Bluthochdruck. Was ich ihm irgendwann mal gesagt, hör doch mal auf, immer wütend rumzulaufen, brüll doch einfach mal, dann brauchst du keine Beta-Blocker nehmen. Und für ihn war aber klar, nein, Beta-Blocker sind die Lösung. Und da gab es dann schon viele Konflikte. Und mein Vater in allen Ehren, ich schätze und liebe ihn. Und er hat mich zu viel Gutem auch inspiriert dadurch natürlich und mir viel Wissen mitgegeben.
Genau. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, weil man kann sicherlich Sachen nur anders machen, wenn man ein bestimmtes Konzept gelernt hat und das eben vielleicht für gut befindet oder vielleicht auch verbesserungswürdig befindet.
Genau.
Von daher ist wahrscheinlich alles auch im Wandel. Wir kennen jetzt die Grundlagen der klassischen Medizin, wir kennen deren Vorteile und deren Nachteile. Wie siehst du denn die Zukunft der Medizin? Welche neuen Konzepte, glaubst du, würden sich da entwickeln?
Ganz grundsätzlich ist dringend notwendig, dass ein Umdenken stattfindet. Ich denke, es sollten neue Konzepte entwickelt und gelebt werden. Und erstens einmal Konzepte, die die Gesundheit stärken. Und nicht die Gesundheit schwächen. Und wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, renne ich ins Krankenhaus. Also ganz ehrlich, ich ärgere mich oft wahnsinnig. Leute fressen so viel Dreck und dann wundern sie sich, wenn sie Bauchschmerzen haben. Das Gesundheitsbewusstsein stärken, dass die Leute Lust haben, was Schönes für sich zu machen und auch gut für sich zu sorgen. Und dann die Menschen vor allem darin und zu unterstützen, eigene Heilungswege zu finden. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch weiß, was er braucht. Ich bin auch davon überzeugt, dass weder ich als Heilpraktikerin noch irgendein Arzt der Welt weiß, was für dich gut ist. Ich glaube, wenn du in die Stille gehst, wenn du krank bist und dich zurückziehst, dann wirst du sehr schnell begreifen, was dich schädigt in deinem Leben. Und ich glaube, wir werden viel zu wenig in die Eigenverantwortung genommen und auch, ich nenne es mal Selbstermächtigung, dieses, ja, wow, cool, ich kann mich ja selber heilen. Ich kann es ja rausfinden, was ich hab und bums, kann die Krankheit gehen. Das ist in den Bewusstseinsköpfen überhaupt nicht vorhanden. Und dazu möchte ich ein schönes Beispiel erzählen, wenn ich darf. Ja?
Klar.
Es gab ein russisches Projekt. Das finde ich ganz toll. Ich habe jetzt nicht alle Daten dazu, aber ich bin mir sicher, wenn man googelt oder du hast Informationen dazu vielleicht, dann findet man das. Und zwar war das auch von Russland selber, von der Regierung wurde das gestartet, dass 300 Patienten in ein Sanatorium geladen wurden und die bekamen, ich weiß den Zeitraum nicht mehr, sagen wir 3 Wochen oder 4 Wochen, nur Wasser. Nur Wasser. Und die wurden in den Wald geschickt zum Spazierengehen mit der Idee, jetzt gehen sie mal raus in die Natur und dann spüren sie doch mal nach und gucken sie doch mal, was nicht stimmt und was sie brauchen. Und es gab keine Therapien und keine Psychotherapien und Ärzte und Physiotherapie und Massage, das gab es alles nicht. Es gab den Wald und es gab Wasser. Ja, und dann nach diesen 3 Wochen wurden Untersuchungen gemacht und 95% der Patienten waren gesund. Ich meine, das ist unglaublich, von Wasser und Spazierengehen. So, jetzt mal ganz grob gesagt. Und wir machen einen Riesenwahnsinn daraus und gehen in ein Krankenhaus, also ein krankes Haus, das uns immer kränker macht, und glauben, in einem Krankenhaus werden wir gesund. Anstatt in ein Gesundheitshaus zu gehen, wo uns die Möglichkeit gegeben wird, uns selbst zu heilen. Und wenn ich es schaffe, dass ich gesund werde durch Wasser trinken, stärkt es ja auch mein Selbstvertrauen und vor allem mein Selbstwert. Weil ich ja selber spüre, wow, ich muss gar nicht zu irgendjemand, ich darf selber, ich kann selber. Da wächst man ja innerlich, das ist ein großartiges Gefühl.
Oder dass man einfach das Bewusstsein dafür entwickelt, dass wenn man einen Waldspaziergang macht, man noch was für seine Gesundheit tut.
Ja, dass man nicht nur aus diesem, ich muss durch den Wald hetzen und rennen und joggen, weil ich muss was für meine Gesundheit tun und renne wie ein Hamster direkt weiter nach dem Arbeiten, weil die Gesundheit ist ja so wichtig, also gehe ich noch joggen und ganz angestrengt, weil das ist ja so wichtig, sondern einfach mal ganz gechillt laufen und hey, Langeweile haben. Einfach mal kein Handy, nicht einfach mal langeweilig in den Wald starren. Es ist unglaublich.
Das kostet auch nicht
das
viel.
Das kostet nicht viel, was dieses Starren an Auswirkungen hat auf die eigene Gesundheit.
Sophia, vielen Dank. Ich habe so das Gefühl, ihr braucht sicherlich alle noch ein bisschen Zeit, um das Gesagte nochmal zu reflektieren. Und ihr habt jetzt alle Sophias wahnsinnige, spannende Geschichte gehört. Und es
danke,
gibt da,
Marion.
Ja, es gibt da so eine Frage, die mag ich nicht, wenn ich Interviews höre. Und das ist immer die Frage, wie macht jemand das? Sophia ist auch noch Mutter von 3 Kindern und hat jetzt gerade ihr eigenes Geschäft aufgebaut und hat viele Sachen vorher gemacht. Und dann fragen meistens die Menschen, ja, wie macht sie das? Und das ist so schwer, da eine passende Antwort zu finden. Aber es gibt tatsächlich eine passende Antwort und die passende Antwort, die gibt es in Liedform. Und zwar gibt es ein Lied von Max Rabe und dem Palastorchester und das heißt, für Frauen ist das kein Problem. Das erklärt alles. Wir sind wieder zurück bei Entdecke Radio, die Interessengemeinschaft für besondere Menschen und Unternehmen. Mein Name ist Marion Schumann. Mit mir im Studio sind heute Bernhard Wenzel, der Produzent von Radio Money Talk.
Hallo zusammen.
Und Sophia Elmlinger, Inhaberin und Gründerin von Imico, ist mich Kosmetik.
Hallo.
Das Thema der heutigen Sendung ist bio-vegane Naturkosmetik aus essbaren regionalen Rohstoffen. Und jetzt kommen wir auch tatsächlich zur Kosmetik selbst. Im Teil 1 haben wir hauptsächlich über Sophias Werdegang gesprochen, wie es dazu gekommen ist und auch ein bisschen was erzählt über die Hintergründe der klassischen Medizin. Und jetzt reden wir über die Naturkosmetik. Ich selbst habe Sophia besucht in ihrer kleinen Manufaktur im Schwarzwald und stand da vor der Tür. Sie hat aufgemacht, mich angestrahlt und ihr könnt Sophia ja nicht sehen, aber sie sieht aus wie ein Engel mit langen, blonden Haaren und war auch genauso freundlich zu mir. Und in dieser Manufaktur, da roch es wunderbar und da standen überall, ja, Rohstoffe rum, die ich kannte, mit denen ich was anfangen konnte. Es gab natürlich gefiltertes Wasser und es war einfach eine super, super schöne Atmosphäre. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, wie werden denn bei dir die Produkte hergestellt?
Also als Vorgeschichte muss ich sagen, dass ich alle Rezepturen selbst entwickelt habe. Also ich habe mir die Sachen nicht abgekupfert oder machen lassen, sondern ich habe mir genau überlegt, was möchte ich denn bewirken mit meinen Produkten? Weil ich natürlich drei kleine Kinder habe und ich hatte die mal in der Badewanne mit so einem Badetabs färbenden Wasser. Und auf einmal haben die alle rote Punkte gekriegt. Da dachte ich, um Gottes Willen, was ist denn mit den Kindern los? Was ist mit dem Badetab los? Die sahen lustig aus, ehrlich gesagt. Und dann habe ich schnell das Wasser abgelassen und habe die abgeduscht. Und dann habe ich mir zum ersten Mal die Ingeliste in Ruhe angeschaut. Und wie es eigentlich jedem so geht, habe ich natürlich kein Wort verstanden. Dann habe ich mir aber die Mühe gemacht, die Inhaltsstoffe zu prüfen im Internet. Also habe bei Google jeden einzelnen Inhaltsstoff angegeben. Und dann habe ich gedacht, boah, dann wurde es mir echt schlecht. Weil ich dachte, boah, ich vergifte meine Kinder. Da sind genmanipulierende Substanzen drin. Das geht doch gar nicht. Und auf diesen Schreck hin habe ich gesagt, nein, ich will das nicht. Und ich habe das in vielen anderen Produkten auch in unterschiedlichen Varianten gefunden. Und dachte so, ich probiere das mal. Und zeitgleich habe ich in der Schule eine Lehrerin kennengelernt, eine Lernbegleiterin, wie man das in der freien Schule nennt, die mit ein paar Mädels das Projekt Naturkosmetik gemacht hat. Und dann war ich ganz begeistert und habe gesagt, boah, ihr macht Naturkosmetik. Ich bin total entsetzt über das, was ich da gesehen habe. Können wir nicht ein bisschen zusammen was machen? Und die Jasmin, auch eine ganz, ganz liebe Freundin von mir, wir arbeiten jetzt auch zusammen bei Imico, war auch total begeistert. Das war die Blonde mit den pinken Haaren, die du kennengelernt hast.
Ja.
Und sie so, ja, lass uns was zusammen machen. Ja, toll. Und dann haben wir getüftelt und haben dieses ganze Wissen von der Dr. Clark Warburg und so habe ich dann versucht, in die Produkte, in die Rezepturen mit rein zu weben. Insofern ist mich Kosmetik. Es geht weniger darum, dass man die jetzt isst, weil die natürlich mittelmäßig gut schmeckt, aber dass man sie essen könnte, weil wir nichts auf die Haut schmieren sollten oder cremen sollten, was wir nicht essen können. Weil die Durchlässigkeit der Haut ist so stark, dass nach 20 Minuten nahezu alle Stoffe im Blut nachweisbar sind. Also richtig nachweisbar, nicht so ein bisschen, sondern es gibt eine Untersuchung mit Magnesium, wo die Leute das entweder oral eingenommen haben oder als Infusion oder in die Badewanne gesetzt wurden. Und die Probanden, die sich in die Badewanne ins Magnesiumbad gesetzt haben, hatten die größte Konzentration im Blut. So, und das muss man als Grundlage wissen, warum ich die Rezepturen selber entwickelt habe, weil ich bin davon ausgegangen, mit was könnte ich denn im Blut leben und was möchte ich definitiv nicht im Körper haben. Und dann ist mir eingefallen, ja, ich muss Sachen nehmen, die man essen könnte. Und dann habe ich Rohstoffe gesucht, die man essen könnte. Und das sind natürlich Früchte, Gemüse, Kräuter, Blüten, die Rohstoffe selber, Öle, Buttern und habe daraus dann diese Rezepturen entwickelt, die essbar sind.
Ist der größte Anteil der Inhaltsstoffe, ist der regional?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch einfach der Meinung, das kommt jetzt medizinisch gesehen auch aus der Anthroposophie, dass man mit der Umgebung verschmelzt. Also da, wo ich lebe, da wachsen die Kräuter, die ich brauche, da ist mein Zuhause. Und ich bin kein großer Freund, dass ich als Schwarzwälderin chinesische Kräuter nehme. Zumal wir wirklich regional immer einen Gegenspieler haben. Also zu jedem chinesischen Kraut gibt es eine entsprechende Pflanze, die bei uns auch in Deutschland wächst. Und ich habe mich darauf bezogen, wirklich mit deutschen Pflanzen zu arbeiten, mit deutschen Wildpflanzen zu arbeiten und Kräutern und mit regionalen Produkten generell. Also ein paar Dinge geht natürlich nicht. Also ein Arganöl kriege ich einfach im Schwarzwald nicht. Und das sind dann die Kompromisse, weil die meisten Leute, die wünschen sich natürlich ein schönes Mandelöl. Das gibt's noch eher auch mal aus Deutschland, aber im Grunde gibt's ein paar Rohstoffe einfach in Deutschland nicht. Aber die Wirkstoffe sind alle regional.
Und was bedeutet die Komponente roh?
Also da kennen sich natürlich Veganer, Rohköstler beschäftigen sich natürlich sehr stark damit, weil in der Rohkostküche zum Beispiel ist es unheimlich wichtig, dass die Nahrung enzymerhalten bleibt, weil die Enzyme sind quasi die Brennstoffe für die Zelle. Also wir brauchen Enzyme, damit die ganzen Vorgänge im Körper ordentlich funktionieren. Und Enzyme bleiben nur erhalten, wenn Nahrungsmittel nicht über 42 Grad erwärmt werden. Und ich nenne es mal die Hardcore-Rohköstler. Die wünschen sich natürlich auch Kosmetik in Rohkostqualität. Und das bedeutet Produkte, die alle in Rohqualität verarbeitet werden, die nicht erhitzt, erwärmt, also keine raffinierten Öle, keine erhitzten Hydrolate, sondern wirklich da dann Auszüge, Kaltauszüge, Mazerate, kaltgepresste Öle. Und das bedeutet dann, das ist dann diese Rohkostvariante, enzymerhaltende Kosmetik sozusagen.
Jetzt habe ich mich ganz schwer gewundert, dass die Kosmetik und die Produkte roh sind und dass sie aber bei dir auch haltbar sind. Ich selbst habe schon mal versucht, eine Creme selbst herzustellen. Mhm. Und normalerweise bei den Selbstherstellrezepten, dann hält sich so eine Creme 3 bis 4 Tage, vielleicht auch mal eine Woche, wenn man sie in den Kühlschrank stellt. Jetzt ist aber so, dass deine Produkte schon länger haltbar sind. Also wie lange sind sie haltbar und wie macht ihr das?
Also ich muss aber einwenden, um nicht zu verwirren, wir machen keine reine Rohkostkosmetik. Also es gibt Bereiche, wie jetzt eine Körperbutter, da ist das kein Problem, weil um eine Butter zu schmelzen, brauche ich nicht mehr wie 24 Grad Celsius. Das heißt, die kann ich, und ich habe nur Fette. Das heißt, ich habe eine Sheebutter, Kokosöl und Kakaobutter und ich habe keinen Inhaltsstoff, der schimmeln kann. Das heißt, ich habe einfach 3 Fette, die ich auf 24 Grad schmelze und dann habe ich eine Rohkostbutter sozusagen. Jetzt bei Gesichtscremes mache ich das nicht, weil einfach die Bakterienansiedlung zu hoch wird. Das bedeutet, ich habe natürlich wieder ein Hydrolat, einen Wasserauszug aus einer Pflanze und versuche, das mit einem Öl zu vermischen. Erstmal brauche ich dann Lecithine dazu im Kaltzustand und die Schimmelrate, die ist wirklich exorbitant. Ich habe ganz lange, wir haben sicher ein halbes Jahr nur an Rohkost rum experimentiert. Die Sachen, die ich in Rohqualität machen kann, ein Deo, eine Körperbutter, die mache ich alle in Rohqualität. Badekugeln sind in Rohqualität. Aber die Gesichtscreme und die Bodylotion machen wir nicht in Rohqualität. Und bin komplett von diesem Roh für Gesichtscreme weggekommen und mache die einfach vegan. Das heißt, es sind Öle und Wasser. Das wird aber beides auf 70 Grad erhitzt. Und bei 70 Grad, das weiß jeder, der Mayonnaise macht, da geht Öl und Wasser eine Emulsion. Da gehen die in eine Emulsion. Und dann brauche ich auch keine künstlichen Stoffe, um das zusammenzubringen.
Aha.
Sondern die emulgieren dann. Ich habe zwar auch einen Emulgator drin, einfach damit es stabil bleibt, weil irgendwann wird sich das sonst wieder trennen. Aber das ist so die Temperatur, wo auch Bakterien abgetötet werden.
Also im Grunde ist es die Emulsion selbst, wenn man sie mit guten, hochwertigen Rohstoffen herstellt, dann tatsächlich diese Haltbarkeit bringen.
Nein, also nicht die Haltbarkeit. Also die tragen natürlich dazu bei, weil die Erwärmung einfach schon mal eines tut. Das reicht natürlich nicht. Also man kann zum Beispiel mit Tinkturen arbeiten. Ich habe zum Beispiel aus frischen Schwertlilien Wurzeln Tinkturen angesetzt, die wir auch selber sammeln, alle die Kräuter. Und diese Wurzeltinktur, da ist natürlich ein Weingeist drin, ein Bio-Alkohol. Von dem mache ich natürlich nur milliliterweise was rein, aber das kann zum einen zur Haltbarkeit beitragen. Und wir haben jetzt zum Beispiel einen Stoff, mit dem wir arbeiten, das nennt sich Leucidal. Das ist ein Sauerkrautferment. Also es gibt in der Natur schon tolle Zusätze, die man da verwenden kann. Und dann ist die Kombination einfach wichtig. Es gibt zum Beispiel auch das Flavoxan. Das klingt jetzt erstmal künstlich, ist aber eine reine Rosmarin-CO2-Pressung. Reines Rosmarinblatt. Und wenn ich das in ein Öl reingebe, dann wird es mir nicht ranzig und hebt 2 Jahre. Und dann sind es die Kombinationen, die entscheidend sind. Das heißt, ich habe vielleicht 10 Milliliter Tinktur, dieses Leucidal, dieses Sauerkrautferment und nehmen dann noch das Flavoxan aus dem Rosmarin und in dem Moment erhöhe ich die Haltbarkeit durch die Kombinationen der haltbar machenden Stoffe.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, du sammelst deine Rohstoffe selber? Gehst du dann mit dem kleinen Körbchen am Wochenende auf die Wiese und sammelst Kräuter? Ist das tatsächlich so?
Ja, das ist tatsächlich so. Inzwischen hat sich das natürlich ein bisschen erweitert. Also ich sammle auch nicht alleine. Meine Familie wird rekrutiert. Das heißt, die Kinder müssen Gänseblümchen sammeln gehen zum Beispiel.
Gut.
Und wir sind der solidarischen Landwirtschaft auch Mitglied. Und das ist bei uns direkt um die Ecke. Die haben einen riesigen Acker. Und dort haben die für mich zum Beispiel Zitronenverbene angepflanzt. Und dort wächst Unmengen Brennnessel und Rotklee. Und da wird ja natürlich die Arbeiten nach Demeter-Richtlinien. Und dort hole ich mir dann auch einen Großteil der Kräuter einfach vom Lebensgarten.
Ja. Eine andere Frage geht um Shampoo.
Mhm.
Shampoo muss ja schäumen. Und es ist schwer vorzustellen, dass eine bio-vegane Rohkosmetik tatsächlich auch schäumt. Jetzt habe ich natürlich auch das Shampoo mal ausprobiert und die Sache ist, ja, das schäumt. Und wie kriegt man das hin? Und wie kriegt man das auf natürlichem Weg hin? Und kann man es trotzdem noch essen?
Also Ich meine, Tenside an sich sind sowieso nicht ganz so lecker zum Essen, mal grundsätzlich, auch nicht in natürlicher Form. Also man findet ja diese Saponine oder Tenside zum Beispiel in den Waschnüssen. Da kennt man das ja, oder auch im Efeu. Oder Feldsalat hat ganz viele Saponine. Das heißt, es wirkt reinigend von innen. Und diese Saponine, die können eben extrahiert werden. Das heißt, die können rausgezogen werden. Aus den Waschnüssen kann man Waschmittel machen. Das kennen vielleicht noch manche. Und wir haben natürlich die gute deutsche Steck- und Zuckerrübe. Und aus dieser Steck- und Zuckerrübe kann man auch ein Saponin oder ein Tensid gewinnen. Und wir haben quasi ein Zuckerrüben-Schaumer. Tensid, das wir verwenden, aus der Zuckerrübe gewonnen.
Gut, kommen wir mal zu einem anderen Produkt, und zwar zur Sonnencreme. Ich denke, dass in der Sonnencreme, in der normalen Sonnencreme, schon eine ganze Menge drin ist, was an sich nicht auf die Haut gehört. Vielleicht sagst du mal ein bisschen was dazu, was nicht auf die Haut gehört.
Es gibt bis zu 150 Stoffe, die toxisch sind und krebserregend und hormonverändernd, die in vielen Kosmetikas vorhanden sind, aber wirklich gezielt auch in der Sonnencreme. Wichtig dazu, grundlegend, die herkömmlich konventionelle Sonnencreme, die macht so eine Nichtdurchlässigkeit der Sonne, dass auch kein Vitamin D mehr im Körper gebildet werden kann. Und alle Welt rennt dann rum und schluckt Vitamin D-Tabletten, anstatt vielleicht mal die Sonnencreme zu überdenken. Von der Bundesschutzbehörde, die haben ein App entwickelt. Dieses App nennt sich ToxFox. Und dieses ToxFox ist ein App, das kann man runterladen und dann kann man einfach an die Creme, hält den Scanner drüber, über den Barcode, und dann werden alle chemisch giftigen Inhaltsstoffe für den Körper rot angezeigt.
Du hast auch natürliches Deo entwickelt, und ja, das normale Deo ist nicht ganz unumstritten. Zumindest habe ich da auch in der Presse mal was von gelesen. Die Quellen habe ich aber nicht, aber ich denke, man kann da bei Google sicherlich was finden. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was sagen zu dem Thema Deo.
Ja, Deo ist ja im Moment der große Renner, wurde ja auch einiges darüber aufgedeckt. Gibt es ja inzwischen auch viele wissenschaftliche Arbeiten, wo dieses Thema Deo-Aluminium, das hat jeder sicher jetzt schon mal gehört, es sind jetzt viele Werbeplakate, kein Aluminium, kein Alkohol. So, man denkt, ah ja, okay, gut, da passiert was. Und ja, da sollte was passieren, weil diese Aluminiumsalze oder dieses Aluminium im Deo, was wir uns jeden Tag unter die Arme sprühen, noch neben den Duftstoffen, den chemischen und was so noch dabei ist, da haben wir natürlich die Schwermetallbombe unterm Arm, kann man sagen. Und wir haben ja natürlich Lymphbahnen in der Achselhöhle, sitzen diese Lymphknoten. Und die Lymphknoten sind die Sicherheitswärter unseres Körpers. Die Lymphe ist quasi die Reinigungsstation, die Kläranlage des Körpers. Und die ist dafür zuständig, unser Immunsystem zu stabilisieren und Giftstoffe auszuleiten. Wenn wir jetzt jeden Tag Aluminium-Deo unter die Arme schmieren oder sprühen, dann geht es alles erstmal direkt in die Lymphe und quasi die Kläranlage, die verstopft. Dann schwellen, später können dann die Lymphknoten anschwellen unter den Armen. Wir nehmen das aber nicht so wahr, weil die meisten, also viele Menschen spüren sich nicht gut, die merken das auch nicht so. Und dann muss dieses Aluminium, was ja auch in Fett gebunden wird und im Körper bleibt, auch irgendwie weiter transportiert werden. Und bei der Frau passiert es dann oft in der Brust, weil in der Brust haben wir Fettgewebe, Aluminium, ein fettbindendes Gift, wie ich vorhin auch schon erklärt habe, sucht sich natürlich einen Platz. Oder beziehungsweise der Körper sucht einen Platz, das Aluminium loszuwerden, damit es nicht im Blut schwimmt. Und dann kann sich das durchaus in der Brust einfach festsetzen, in dem Fettgewebe der Brust. Und dann kommen dann die Knötchen und das komische Ohr, da stimmt was nicht. Und die wenigsten würden das auf ein Kosmetikprodukt zurückführen.
Kommen wir mal zu der Komponente, die wir fast noch gar nicht erwähnt haben, und zwar die spirituelle. 7 Jahre klassische Medizin. In einem Krankenhaus als Krankenschwester. 12 Jahre die eigene Naturheilpraxis und jetzt noch diese spirituelle Komponente. Kannst du ein bisschen was über diese Spiritualität sagen und wie das in deine Produkte einfließt? Mhm.
Also für mich bedeutet spirituell the spirit, das Bewusstsein. Es bedeutet nicht, mit Hexenschuhen rumzulaufen, mit dem Pendel durch den Wald zu stolpern und Mantren zu singen. sondern es bedeutet, mein Bewusstsein zu erweitern, mein Kopf zu erweitern, mich zu entwickeln, zu schauen, was möchte ich, wo möchte ich hin, anzunehmen und zu realisieren und wahrzunehmen, dass ich mehr bin wie Fleisch und Blut, sondern dass ich eigentlich ein göttliches, kosmisches Wesen bin, was viel mehr vollbringen kann, wie wir alle glauben. Wenn ich ein Produkt für Menschen erschaffe, dann möchte ich ein Produkt für Menschen erschaffen. Das bedeutet für mich, ich stelle mich hin und denke, du sollst schön sein, du sollst dich wohlfühlen, du sollst in Selbstachtung baden, du wirst respektiert, ich liebe dich. Und das kommt alles mit rein als Idee. Und dann lachen manche und sagen, das ist ja total bescheuert. Und dann sage ich, ja, klar, total bescheuert, ja. Aber das sind genau die, die es dann kaufen.
Vielen Dank. Ich finde, dass du die spirituelle Komponente wirklich sehr anschaulich und gut für uns alle erklärt hast. Und das hat jetzt auch nicht so diesen, ja, diesen abgehobenen Touch, sondern es ist was, was wir alle leicht nachvollziehen können. Ich weiß gar nicht, ob das Wort das Richtige ist, aber ich glaube, ein besseres Wort haben wir im Moment nicht dafür. Und es ist natürlich auch eine Komponente, die zu deiner Kosmetik gehört. Machen wir nochmal einen Schwenk zu deiner Botschaft an alle, die sich selbstständig machen wollen. Du hast es zweimal geschafft und zweimal erfolgreich. Und jetzt, was würdest du jetzt Neugründern, Startups mit auf den Weg geben?
Ich würde ihnen mit auf den Weg gehen, als allererstes mal absolut und 100% dem Herzen zu folgen. Also wenn ich irgendwo bin und ich bin unglücklich, habe aber ein ungeahnt tolles Talent und denke, boah, ich würde so gern als Malerin irgendwie meinen Weg machen, dem zu folgen und dann erstmal zu sagen, gut, ich muss natürlich auch Geld verdienen und so und dann zu sagen, okay, dann reduziere ich vielleicht 20% meinen Job und fange mal an, Bilder zu malen und frag mal in der Sparkasse, ob ich sie ausstellen darf. Also es reicht nicht, zu sagen, ich würde gerne, sondern sich zu bewegen. Und wenn man wirklich mal aus dieser Couch-Potato-Ecke mal rauskommt, dann öffnen sich auch Möglichkeiten. Das heißt, der Sparkassenfilialleiter sagt auf einmal, ja, wir haben genauso jemanden gesucht, der hier mal ausstellt. Und meistens, wenn man diesem Fluss folgt, dass man sagt, da will mein Herz hin, dann kreieren sich auch die Bausteine dazu und dann die richtigen Räume und das und die richtigen Leute und dann purzelt es so. Also ich habe für mich einfach festgestellt, es gibt so einen Flow, nennt man das. Und wenn ich im Flow bin und die Sachen purzeln und laufen total gut, dann weiß ich, ich bin gut im Flow, ich bin auf meinem Herzweg. Wenn es anfängt zu rappeln und es geht nicht mehr und ich habe Probleme und es gibt so, dann weiß ich, okay, ich muss nochmal hinschauen, jetzt stimmt irgendwas nicht mehr. Und der zweite Aspekt ist absolut dem zu vertrauen, dass das Herz und der innere Kompass und der Instinkt genau weiß, was ich brauche. Und das zweite ist natürlich, den Verstand auch zu benutzen. Das heißt, ich kann nicht einfach hinstehen und Kosmetik rühren und die verchecken, sondern ich muss mich ja mit den GMPs, ich muss mich mit den Kosmetikrichtlinien auseinandersetzen, ich muss mir einen Rechtsanwalt holen, ich brauche einen Notar, ich brauche einen Sicherheitsbewerter, der mir die Rezepturen prüft, ich muss Datenblätter anschaffen. Also ich muss mich einfach auch um diese nicht so lustigen, aber theoretisch also sehr wichtigen Rechtslagen natürlich auch absichern. Das heißt, diese Kombination aus, okay, Freude, ich lieb's zu rühren, aber diesen Rattenschwanz muss ich eben auch mit einplanen. Und ich habe aber den Eindruck, die Freude trägt. Also ich bin einfach immer so glücklich, ich bin wieder immer wie immer unter Drogen. Wenn ich dann da rauskomme aus meiner Manufaktur, betört von den ganzen Düften, dann stehe ich manchmal vor der Tür und denke, geil, ich bin glücklich. Und dann denke ich, wie profan ist das denn? Wird mir das jemand gesagt? Ich hocke da oben und rühre Kosmetik und bin danach glücklich. Das ist total verrückt. Aber so sollte es jedem gehen, dass er von seinem Job weggeht und denkt, ich bin glücklich.
Es bedeutet aber auch, sich am Anfang ganz dem hinzugeben, was man sich vorstellt und möglicherweise auch ja bewusst erstmal ein Risiko eingeht und sagt, das ist das, was ich glaube, was es ist. Und dann zu warten, was auf einen zukommt und dann die Möglichkeiten ergreifen.
Also ich habe einfach festgestellt, die Menschen drumherum spüren das auch, wenn man es ernst meint. Am Anfang haben die noch so gelacht über mich. Also ich musste viel Spott über mich ergehen lassen. So die tolle Heilpraktikerin, die eigentlich so gut ist, die Verrückte, hat so einen sicheren, geilen Job. Die können die Praxis jeden Tag voll haben. Was macht die Idiotin? Sie schließt und rührt Kosmetik. Ah. Also ich habe mir echt einiges anhören müssen. So, du bist doch so kompetent. Was soll denn das jetzt so? Aber einfach dann auch zu sagen, ja, mein Herz will dahin und ich gehe jetzt entschlossen den Weg. Und dann habe ich gemerkt, die Menschen drumherum, die spüren das, dass man entschlossen ist. Und die finden das gut, weil sie vielleicht das selber gerne tun würden. Und auf einmal sagen die, hey, ich helfe dir. Guck mal, ich kenne da jemanden, der hat einen Raum im Gewerbegebiet. Vielleicht wäre das was für dich. So, die werden mit aktiv. Denen gefällt es, wenn Leute entschlossen sind. Und wenn man mit dieser Entschlossenheit irgendwo dran geht, dann kann es kann einfach nicht schiefgehen.
Das ist auch das Prinzip von Entdecke, dass eben so viele unterschiedliche Unternehmen vorgestellt werden, die Sachen machen, für die sich dann die Menschen, die zuhören, eben auch begeistern können und sagen, da ist was Ungewöhnliches, aber das interessiert mich, das könnte was für mich sein. Ich mache da mit oder ich versuche was Ähnliches, aber einfach mal den Horizont wieder zu erweitern über das, was eigentlich jeden Tag in der Werbung auf uns einprasselt,
ja.
Weil da geht es um Konzerne und Geld und Gewinn und eben nicht um ja die Berufung einer Person, die ihr Geschäft aufbaut. Mhm.
Ja, unser ganzes System ist ja nicht auf Berufung aufgebaut. Also wir werden ja eigentlich zu Soldaten erzogen. Das heißt, das fängt schon mit dem preußischen System an, der Schule. Das ist seit 17. Jahrhundert besteht. Das wurde erschaffen für Militärsoldaten. Das wurde nicht für Kinder erschaffen. Aber nein, man zieht es einfach rüber und denkt, super, die Kinder sind dumm und wollen eh nur alle nerven. Also gehen wir doch mit denen um wie Soldaten. Und das haben wir jetzt auch, eine Gesellschaft von Leuten, die unglücklich sind, die Soldaten sind. Ich habe eine ganze Weile auch in der Psychiatrie Praktikas gemacht und gearbeitet. Und ich habe alle gefragt. Ich habe gefragt, wieso nimmst du Drogen, wieso nimmst du Tabletten, wieso denkst du, bist du depressiv? Und ich kann eigentlich durch die Bank weg sagen, dass jeder gesagt hat, ich bin nicht glücklich im Leben. Ich ertrage das Leben nicht. Genau, das war der Satz, der hat sich so, ich ertrage das Leben nicht. Und dann denke ich, wir sind Menschen, die Erde wurde für uns erschaffen. Das kann doch nicht sein, dass wir das Leben nicht ertragen. Und die Menschen werden krank gemacht, dann wird denen gesagt, mit dir stimmt was nicht, du gehst in die Psychiatrie und du kriegst mit Tabletten vollgestopft. Aber keiner kommt auf die Idee, den Rückschluss zu ziehen, vielleicht stimmt was mit dem System nicht. Und darauf würde ich gerne viel lieber aufmerksam machen, weil wir das preußische System in der Schule haben. Das ist nicht mehr angesagt. Wir sind 2016. Wir brauchen Gleichwertigkeit. Wir brauchen Integrität. Wir brauchen Kinder, die verantwortungsbewusst sind, die Lust haben, sich gut um die Erde und die Mitmenschen zu kümmern. Und nicht Soldaten, die Lust haben, extra noch Dreck auf die Straße zu werfen, weil sie sich dann freuen, weil sie denken, es hat keiner gesehen, ich habe den Dreck weggeworfen. Weil so erziehen wir ja eigentlich nur Revolutionäre. Und mit Revolution, dann kommt Front an Front, kommen wir nicht weiter, sondern mit Selbstverantwortung und mit Wissen.
Wir haben ganz viel über dich gelernt, auch über ganz interessante Menschen, die dich beeinflusst haben, wo es sicherlich Sinn macht, mal nachzugucken, was diese Menschen denn so getan haben. Wir haben ganz viel über deine Kosmetik gehört, auch über die Spiritualität, die bei dir ja sehr pragmatisch umgesetzt wird, was ich unglaublich sympathisch finde. Vielen Dank, Sophia. Du bist extra aus dem Schwarzwald hier angereist und ich habe mich unglaublich gefreut. Vielen Dank.
Vielen Dank auch. Ich fand es auch toll.
Bernhard von Radio Money Talk, vielen Dank. Ohne dich wäre ich hier komplett aufgeschmissen, weil Radio Money Talk unterstützt Radio Entdecke bei der Technik. Bernhard sagt immer, irgendwann lerne ich das auch. Ich habe das Gefühl, das wird nicht passieren.
Ach, das ist ganz einfach. Das sind nur 2-3 Knöpfe, die man drücken muss.
Das sagt er immer. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe wirklich, dass wir uns in der nächsten Sendung wiederhören bei dem Interview mit den Stromrebellen aus dem Schwarzwald. Vielen Dank.